Bei uns im Hauskreis machen wir im Moment Corona-bedingt Einzeltreffen, also nicht als gesamte Gruppe, sondern eben mit den einzelnen Geschwistern. Und letztes Wochenende haben wir uns im Schloss Charlottenburg mit Otto und Livia getroffen. Und während wir vorher auf sie warteten, sind dort ein paar Kinder von so einer Familie mit voller Begeisterung auf dieses Schloss zugerannt. Also die konnten das nicht erwarten, da mit ihren Eltern in Ruhe hinzugehen, sondern die waren so aufgeregt, die mussten einfach vorrennen, um schneller eben dort zu sein an dem Ort, wo eben ihre Begeisterung sie schon hintrieb. Ja. Katja und ich mussten so lachen, weil wir hatten so diese Vorstellung auf einmal, wie das so wäre, wenn ich, sag mal, wir kommen da hin und ich bin so aufgeregt, weil ich unbedingt zu diesem Schloss will, dass ich einfach losrenne und uns gar nicht mehr halten kann, weil ich unbedingt da sein will. Ne? Das wirkte einfach so, es wirkte so lächerlich, aber eigentlich wäre es doch so schön, wenn man sich für solche Dinge auch so begeistern könnte. Kinder lassen sich leicht begeistern und bei uns Erwachsenen braucht es schon sehr viel Raffinesse, um unsere Herzen zu erreichen. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat diese Raffinesse und er kann unser Herz genauso entzücken wie bei den Kindern. Predigtthema von heute ist Leben mit Gott. Und ich wollte eigentlich ursprünglich über vier Beziehungselemente mit Gott reden, aber eins Element war dann schon mehr als genug für eine Predigt. Darum werde ich die anderen drei nachreichen und konzentriere mich heute darauf, Leben mit Gott umworben werden. Also wie entzückt Gott diese Begeisterung in uns? Wie umwirbt er uns? Stell dir vor, es ist das Jahr 30. Du bist in Galiläa, lebst dort. Es ist ein lauer Frühlingstag. Herrscht eine hohe Aufregung im Dorf. Der Wunderheiler kommt. Du bist innerlich sehr zwiegespalten. Einerseits hast du deinen Glauben an Gott, bist dort reingeboren und möchtest diesem Glauben auch irgendwie treu bleiben. Aber andererseits fühlst du dich leer. Nicht wirklich geisterfüllt, eher geistlich arm. Aber die Masse reißt dich mit und du setzt dich mit den anderen auf diesen Berghang und du hörst dieser Predigt von diesem Wunderheiler zu. Da steht nun dieser Typ, noch nicht mal in einer vernünftigen Synagoge, und er hält hier eine Bergpredigt. Und er beginnt, schaut sich um und auf einmal bleiben seine Augen genau bei dir hängen. Und dann beginnt er seine Predigt. Und seine ersten Worte sind: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Du fühlst dich total geflasht, ertappt, du wirst rot. Eben hast du noch gedacht, Mensch, ich fühle mich geistlich arm. Und jetzt fängt dieser Typ genau damit an. Kann der Gedanken lesen? Du fühlst dich getroffen bis ins Herz, aber auf eine heilsame Art. Du spürst sein Wohlwollen, du spürst seine Liebe und du spürst seinen Glauben an dich. Er sagt, selig sind die geistlich arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dir ist noch nicht ganz klar, was jetzt wirklich das Reich der Himmel bedeuten soll, aber hört sich erstmal gut an, das Reich der Himmel. Das, was du als Schwäche empfunden hast, dass du dich selber als geistlich arm siehst, hat er auf einmal als eine Chance gesehen, um ins Reich der Himmel zu gelangen. Und du siehst, wie der Blick von ihm weitergeht. Er geht zu diesen Ehepaar aus eurem Dorf, die seit so vielen Jahren in Trauer sind, weil sie keine Kinder mehr bekommen haben, nachdem sie ihre drei Kinder verloren haben im Kindermord von Bethlehem, als Herodes alles abschlachten ließ unter 2 Jahren, um ja zu verhindern, dass ein neuer König in Israel geboren wird. Und danach haben sie nie wieder Kinder bekommen. Sie sind seit Jahren in Trauern. Und du kennst sie und du hast aber auch keine Worte, wie du sie ermutigen könntest. Aber du siehst, wie Jesus sein Blick jetzt auf sie geht. und hörst ihn sagen: Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und wieder denkst du: Wow, woher konnte er das wissen? Er kommt hier gar nicht aus dieser Gegend. Der soll aus Nazareth kommen. Woher konnte der wissen, dass es ihnen jetzt so geht? Und du siehst, du schaust auf dieses Ehepaar und das erste Mal hast du das Gefühl, da löst sich was bei denen. Da werden auf einmal, wird auf einmal Hoffnung sichtbar. Sie sollen getröstet werden. Irgendwie hat er es geschafft, ihnen auf eine Art Mut zuzusprechen, die es in den letzten Jahren niemand geschafft hat. Und er geht weiter mit seiner Predigt. Er sagt: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und ich stelle mir so vor, vielleicht hat er in dem Moment auf Leute geguckt, so wie, keine Ahnung, aber vielleicht wie Matthias und Monique, so stelle ich mir so vor. Ja? Und da sind diese Sanftmütigen, die immer diese Ausstrahlung haben, und Jesus ermutigt sie nochmal ganz spontan: Ihr werdet das Land erben. Und vielleicht geht es in seinem Blick weiter und er sieht Leute wie Jörg und Dagmar. Und er schaut sie an und sagt: Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und vielleicht geht es in seinem Blick weiter und er sieht Leute wie Masset und Annette und er sagt: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und vielleicht geht dann sein Blick weiter auf jemand wie Marcel. Und er sagt: Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und vielleicht geht danach sein Blick auf jemand wie Jana. Und er sagt: Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Und es geht danach noch immer weiter. Und immer wieder spricht er ganz spezielle Personen an, die eben eine bestimmte Charaktereigenschaft haben. Und Jesus zeigt auf, was sozusagen damit möglich ist, mit dieser Charaktereigenschaft. Und ich glaube, dass es hier ein sehr schönes Beispiel ist, wie spezifisch Gott um das Herz von jedem Einzelnen ringt. Und ich glaube, die haben sich sehr persönlich angesprochen gefühlt und haben sich von Gott umworben gefühlt. Gott hat ja unendlich viele Möglichkeiten, um uns zu werben. Ich werde heute ein paar Sachen davon aufzählen, aber ein Beispiel ist natürlich die Paarbeziehung. Ja, also bitte fühle dich jetzt als Single da nicht herabgesetzt, also es ist wirklich nur ein Bild, wie Gott eben um uns ringen kann. Bei mir und Katja war es zum Beispiel so, am Anfang fiel mir das relativ leicht, um sie zu werben. Ich habe Karten geschrieben, ich habe mir besondere Dates überlegt, wir sind nach einem Ausflug gemacht zur Burg Rabenstein oder anderen wunderbaren Orten, auf dem Elefant geritten. Und ich habe immer irgendwas gesucht, so was Besonderes, was Unerwartetes, mit dem sie nicht gerechnet hat, um ihre Aufmerksamkeit halt zu gewinnen. Es war noch viel zu früh für ein direktes Ich liebe dich oder so, ja. Aber ich hatte so eine diebische Freude darin, ihr das indirekt auszudrücken. Indirekt ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und ich glaube, dass es Gott genauso Spaß macht, um unsere Aufmerksamkeit zu geringen. Wenn ich jetzt einen Beamer hätte, würde ich jetzt Fotos von Sonnenuntergängen, Bergen, Pflanzen, Tieren zeigen. Es ist unglaublich, was Gott sich überlegt hat, um unsere Aufmerksamkeit zu erringen. Aber man muss auch sagen, wenn man lange zusammen ist, dann wird es schwieriger, jemanden zu überraschen. Es wird schwieriger, so dieses besondere Quäntchen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und das geht, da habe ich ein Beispiel aus der Schrift im Lukas 15, was ich gerne mit euch lesen möchte. Gott umwirbt Leute, die sehr lange treu mit ihm zusammen sind, und er umwirbt aber auch die Ungehorsamen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt es ab Vers 11, Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, Teil des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles durchgebracht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land, und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, und ich verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ich liebe diese Stelle, weil ich, wenn er ihn schon von fern, der Vater hat ja bestimmt auch viel zu tun, wenn die so einen Hof haben und sich darum kümmern müssen, da hatte der mit Sicherheit auch viele andere Verpflichtungen, als jetzt jeden Tag immer aufs Feld zu gehen und zu gucken, kommt mein Sohn da jetzt? Ja? Aber ich glaube, er hat es gemacht. Der hatte so sehr diese Sehnsucht, dass er auf jeden Fall, er hat nie gezweifelt, dass sein Sohn zurückkommen wird. Und dann geht er da immer wieder raus und guckt schon, und von ferne erkennt er ihn. Das heißt, er hat da wahrscheinlich wirklich drauf gewartet, jeden Tag, wann sehe ich meinen Sohn endlich wieder? Als er noch fern war. Ne? Und das Lustige ist auch, er lief los. Ne? Das muss man sich auch überlegen, weil das ist schon für so einen Mann, der zwei erwachsene Söhne hatte damals in Judäa, ist es auch schon ein bisschen peinlich, einfach loszurennen. So ein bisschen so ähnlich wie ich vom Schloss Charlottenburg. Das macht jetzt nicht so den tollen Eindruck, aber Gott hat genau diese Begeisterung für uns, für dich, hat er diese Begeisterung. Er rennt los, weil er einfach so entzückt ist. Sein Kind kommt zurück. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Man muss wissen, das hat alles hier Bedeutung. Ja, also erstmal dieses beste Festgewand, das war wirklich so ein Zeichen der Ehrung. Das ist was Besonderes, dass du wieder da bist. Dieser Ring war ein Zeichen, dass er wirklich wieder in Vollmacht, auch ein Teil der Familie, dass er sozusagen auch Vollmacht hat, zu handeln für die Familie. Ne? Das war so ein Siegerring. Und auch diese Schuhe haben eine Bedeutung gehabt, die er ihm gegeben hat, weil Sklaven hatten damals keine Schuhe. Und in dem Moment, wo du Schuhe trägst, war wieder klar, er ist ein freier Mann. Und dann geht es weiter und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Dieses gemästete Kalb, das war jetzt nicht einfach eins von den vielen Tieren, die da hatten, sondern es war ein spezielles Kalb, was für besondere Anlässe vorgesehen war. Und genau dieses Kalb wird jetzt geschlachtet zur Feier des Tages. Und er sagt auch, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren, ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wunderbare Geschichte. Und man spürt, wie begeistert der Vater hier über den Sohn ist, der zurückkommt. Und ich bin mir sicher, dass das genau auf Gottes Herz widerspiegelt, wie er einfach um uns wirbt und einfach so sehr möchte, dass wir mit ihm zusammen sind. Und man fragt sich natürlich, warum endet die Geschichte hier nicht? Ist doch jetzt ein Happy End. Könnte doch alles gut sein. Aber Jesus hat hier noch eine ganz andere Botschaft. Und vielleicht passt die mehr auf dich. Sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich das Haus und dem Hause sich näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, dass dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meinst, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was kann man hier sehen? Zum einen, ganz wichtig, die Initiative geht wieder vom Vater aus. Es ist offensichtlich, dass mit den Herzen von dem älteren Bruder was nicht in Ordnung war. Aber der Vater stört sich nicht daran. Der ist nicht im Sinne von, dann geht er eben raus, dann feiern wir eben hier. Hauptsache, ich habe meinen jüngeren Sohn wieder. Er wird sich schon wieder einkriegen. Nee. Das ist überhaupt nicht sein Hass gewesen. Sondern er geht raus, er geht diesem Älteren hinterher, genauso wie er dem Jüngeren hinterhergegangen ist, soweit er ihn konnte. Er konnte ja, also. Ne? Aber er geht ihm hinterher und er redet ihm zu. Und was man dem älteren Sohn wirklich auch zugutehalten muss, ist, dass er wirklich ehrlich redet, was mit ihm los ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel auch gewesen, warum ich Hoffnung für den Älteren hier habe, weil er wirklich ehrlich dem Vater ausdrückt, was ihn ärgert. Ja? Und nur weil er ihm ehrlich sagt, guck mal, das und das hat er gemacht, und jetzt kommst du zurück und gibst ihm das Kalb, dadurch, dass er so ehrlich und authentisch sein konnte, ist eine Heilungschance da. Und der Vater kann genau den Finger auf den Punkt legen, um den es hier wirklich geht. Er sagt nämlich zu ihm, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was meinst, das ist dein. Dieser Beziehungsaspekt, dass er alle Zeit mit dem Vater ist, dass das doch das Wichtigste ist. Dass die alle Zeit in dieser Gemeinschaft haben. Was man so oft ja erst merkt, wenn ein Elternteil stirbt und man merkt auf einmal, oh wow, so sehr vermisse ich meinen Vater, meine Mutter. Und der Vater erinnert den älteren Sohn daran, guck mal, es geht doch um uns, es geht doch darum, dass du alle Zeit bei mir bist. Und ich glaube, so hat er es geschafft, das Herz von dem älteren Sohn wieder zu gewinnen. Es ist leider nicht überliefert, die Geschichte endet an der Stelle. Man weiß nicht, wie der ältere Sohn reagiert hat. Ja, wir sehen, es geht ja auch nicht um die Söhne, sondern es geht ja eigentlich um das Herz vom Vater hier in dem Gleichnis. Aber es ist vielleicht mal eine gute Gedankenübung. Stell dir vor, der ältere Sohn würde jetzt zu dir kommen und würde deinen Rat haben wollen, ja, ich möchte ja, aber wie kann ich denn jetzt umkehren? Wie sieht denn eine Umkehr für mich aus? Wie würde eine Umkehr für den älteren Sohn aussehen? Vielleicht gar nicht so leicht, die Frage. Bei dem Jüngeren war klar, er muss raus aus dem Dreck, aus dem anderen Land, er muss zurück zum Vater. Aber der ältere Sohn, der war die ganze Zeit beim Vater, der war gehorsam. Er war die ganze Zeit, er hat nie ein Gebot übertreten. Wie würde da eine Umkehr aussehen? Spannende Frage. Ich gebe dir jetzt keine Antwort, aber wenn ich dieses Gleichnis anspricht, dann denk mal drüber nach. Die nächste Stelle, die ich mit euch lesen möchte, ist in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Da heißt es, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Denn des Herrn Auge schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Im ersten Gleichnis wollte ich euch vor Augen führen, dass Gott Gehorsame und Ungehorsame umwirbt. Und zwar sehr spezifisch, je nachdem, was der Einzelne braucht. Und hier lesen wir, Gott schaut alle Lande und stärkt, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das heißt, Leute haben eine Stärkung notwendig. Und ich möchte das ein bisschen vielleicht so übertragen, dass ich sage, Gott umwirbt Starke und Schwache. Weil wenn er jemand gestärkt werden muss, dann ist er vielleicht schwach, könnte man so interpretieren. Und Gott umwirbt Starke und Schwache. Aber auch eine Sache, die ich hier so toll finde an dieser Stelle ist, er schaut aktiv. Also Gott ist initiativ. Er ist nicht einfach ein passiver Gott. Und ihm ist egal, ob jemand gerade stark ist oder schwach, sondern er schaut, worauf es wirklich ankommt, nämlich dass man mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und irgendwie musste ich jetzt hier wieder an der Stelle auch an Jana denken, weil als ich 1997 in die Gemeinde gekommen bin, war sie, also sie ist mit einer der wenigen, die jetzt noch da sind, die ich von damals noch kenne, als ich sozusagen dazugestoßen bin. Und ich weiß, wie viel Kraft es erfordert, mit all den Enttäuschungen umzugehen, die man über die Jahre erfährt. Und damit meine ich gar nicht so, ich meine damit auch natürlich die Meinung, Verletzungen aus Beziehungen, was da alles, na, du weißt das selbst. Aber ich meine auch die Enttäuschung von Gott. Träume, die sich nicht erfüllt haben. Beziehungen, die nicht so verlaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Körperliche Herausforderungen. Bei Jana, die Multiple Sklerose. Wir haben so viel gebetet, dass sie auch gesund werden kann. Oder das Covid-19, das muss man ausrechnen. Sie eine der ersten sein, die diese Krankheit auch bei uns bekommt. Ja? Und, denn jetzt letzte Woche diese Blaseninfektion. Aber ich bin so dankbar, dass es jetzt durch, auch wieder gut gegangen ist und dass sie jetzt auch wieder zu Hause ist aus dem Krankenhaus. Aber all diese Dinge. Immer wieder irgendeine Herausforderung, wo man so denken könnte, Mann, nur ist doch aber auch mal gut. Ja? Aber Gott stärkt sie auf eine Art und Weise, weil sie eben mit ganzem Herzen bei ihm ist. Und das inspiriert mich einfach, solche Geschwister zu sehen. Und ich bin sicher, du hast deine eigene Geschichte und hast deine eigenen Verletzungen und deine eigenen Themen. Und der Grund, warum du dir das jetzt hier anhörst, ist, weil du ihm mit ganzem Herzen bei Gott bist und darum über all die Jahre ringst und er dich eben auch gestärkt hat. Durch diese Dinge durchzugehen. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, hast du bestimmt mal gehört, gut gemeinten Spruch oder vielleicht hast du den Rat doch mal selber gegeben: Gott gibt dir nicht mehr, als du tragen kannst. Ne? Und also ja, bestimmt gut gemeint, aber ich habe erstens andere Erfahrung gemacht für mich persönlich, also rein empirisch, das Gefühl, nee, das ist mir jetzt zu viel, das kann ich jetzt nicht mehr tragen. Und ich glaube tatsächlich auch theologisch, dass es eher so ist, dass Gott uns bewusst in Situationen führt, die wir nicht mehr alleine schaffen können, wo wir eben gerade nicht das Tragen mehr tragen können. Und er aber genau diesen Moment der absoluten Hilflosigkeit, der Ohnmacht nutzt, um in so einem Moment uns seine Hand auszustrecken, sie zu unserer Hand zu greifen. Und dann geschieht was Magisches. Das ist der Stärke, die mit ganzem Herzen bei Ihnen sind. Ich würde gerne ein paar Beispiele mit euch durchgehen, wie Gott uns umwirbt. Und eine Sache ist zum Beispiel, wie ich mich von Gott umworben fühle, ist, wenn ich neue Einsichten aus der Schrift bekomme, wenn er mir irgendwas zeigt, was ich bisher noch nicht so gesehen habe. Ne? Und ich habe also jetzt diese Woche mal bewusst Jesus seine Predigten studiert, wie er glaubensbasiert gepredigt hat. Ne? Also wie hat er, wir haben ja mit Scott mal dieses eine Jahr gehabt in der Gemeinde, ich glaube, das war 2015, wo wir mal ein ganzes Jahr glaubensgegründete Gemeinschaft im sozusagen Versus gestoßen, also nicht gestoßen, sondern es kam dann auf einmal in mir hoch. Und dann lese ich die einfach mal gucken, was hat er denn da so gemacht? Und ich denke so, krass. Ich war so geflasht davon, wie er in der Bergpredigt mit dieser extrem spezifischen Ermutigung beginnt. Und es ist, machen wir uns nichts vor, es ist eine der herausforderndsten Predigten überhaupt. Ja? Also bekannteste, aber ich denke auch die tiefste, die am meisten schneidet. Aber er beginnt mit so einer spezifischen Ermutigung. Und er holt die Leute genau dort ab, wo sie gerade stehen. Geistlich arm, trauernd, verfolgt. Und er beschreibt im Glauben etwas, was noch nicht da ist. Ihrer ist das Reich der Himmel. Sie sollen getröstet werden. Na, also dieses glaubensbasierte etwas, Glauben, es ist ja nicht sehen, was noch kommt, was nicht da ist im Moment, aber was noch kommt. Und genau das macht Jesus. Und ich liebe solche Momente, wenn Gott einem irgendwie so ganz spezifisch Dinge in der Schrift offenbart, die man vorher noch nicht gesehen hat. Oder auch als Dirk letzte Woche über die Ägypten gesprochen hat und er meinte auch einmal, dass es eigentlich 12 Wunder gab. Und ich hatte nur diese 10 Plagen vor Augen, aber eigentlich gab es 12 Wunder und 12 als heilige Zahl, die sich ja immer wiederfindet. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, krass, wow, das passt so gut in diesen gesamten Plan und ich habe es bisher nie gesehen. Und für mich, also bin ich vielleicht auch einfach nur so ein Typ, du bist vielleicht ganz anders, aber für mich ist es immer wie so eine kleine Liebkosung von Gott, wo ich mich einfach geliebt fühle. Wenn er mir irgendwas zeigt aus der Schrift, wo wieder irgendwas Sinn macht, wo sich ein Kreis schließt, der bisher offen war. Und das stärkt meinen Glauben. zu erleben, wie Gott eben bei mir durch eine spezifische Schriftstelle anklopft. Norman, also wenn er dann so anklopft und so, Norman, ich habe dir was zu sagen. Das ist, ja, das sind einfach ganz besondere Momente für mich. Eine andere Sache, wo Gott mich jetzt auch umwirbt, ist, also wo ich mich umworben fühle, ist tatsächlich Essen. Ich habe mal geguckt, es ist nicht jede, es ist viel aufgezeichnet, wo Jesus gegessen hat. Ne? Also es gibt erstaunlich viele Situationen, aber nicht jede Stelle erwähnt es, dass er vor dem Essen Danke gesagt hat. Also dieses klassische, er dankte, brach das Brot. Das ist beispielsweise erwähnt bei dem, als er die 5000 gespeist hat. Ne? Da erzählen alle vier Evangelien, berichten, dass er eben Danke gesagt hat. Die drei Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, die erwähnen noch, dass er sogar zum Himmel hochgeblickt hat und die benutzen bei Danksagung auch nochmal ein anderes Wort, eher so Eulogenes, das ist so mehr so Segen, dass er, oh wow, danke für dieses Brot, das Brot ist so toll, ja, das steckt da so ein bisschen mit drin. Aber ich kann mir so vorstellen, wie er, wenn sozusagen extra aufgeschrieben ist, dass er Danke gesagt hat, dass das nicht einfach nur so ein trockenes Danke, Herr, für das Brot, sondern ich könnte mir so vorstellen, wie er so ein bisschen schelmisch gelächelt hat, weil er wusste, jetzt kommt was Großes, jetzt kommt was, womit ihr nicht gerechnet habt. Und er hatte mit Sicherheit eine Vorfreude auf das Essen, aber ich glaube, er hatte auch noch mehr diese Vorfreude auf diese staunenden Blicke von den Leuten, wenn auf einmal aus diesen 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt werden. Und mich hat es, als ich das gelesen habe, mich das an eine Situation erinnert, die ich als ganz junger Christ, ich glaube, ich war 2, 3 Monate oder so beim Glauben, da bin ich mit ihm an anderen aus der Gemeinde, waren wir Döner essen. Und wir waren beide Studenten, hatten nicht viel Geld, Döner war so Klassiker immer essen, aber wir hatten auch richtig Hunger. Ne? Und ich werde nie vergessen, wie denn der Christian Alexander war das damals, wir hatten diesen Döner in der Hand und er auf einmal so von ganzem Herzen, danke Herr für diesen Döner und passt da rein. Ne? Und er hat nicht viele Worte gemacht, ich kannte bis dahin immer nur dieses, so von meiner Uroma, komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns gegeben hast. So als als eine Phrase fast ein bisschen, ja, die man eben vor dem Essen so aufsagt. Also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber meine Oma hat es halt immer gemacht. Und das war auch immer so ganz anders, weil er einfach nur so, boah, danke, und zack, und beißt da rein. Und ich glaube, dass das so sehr einfach Gottes Herz widerspiegelt, also nicht nur Gottes Herz, sondern dass das Gott so glücklich macht, wenn wir einfach bewusst die Dinge, die er uns eben gibt, zum Beispiel beim Essen, mit Freude genießen. Und da geht es eben nicht um dieses formale Gebet beim Essen, diese formale Danksagung, sondern deswegen dieses Gefühl der Dankbarkeit mit Gott verbinden. Weil wenn man sozusagen was Tolles geschenkt bekommt oder einen großen Segen gerade erfährt, zum Beispiel durch Essen, und das dann eben wirklich mit Gott verbindet, dann stärkt das die Beziehung. Und deswegen ist es für mich auch heute, wenn ich vergesse oft vorm Essen zu beten. Ja, ist einfach so. Aber mir fällt es fast immer beim Essen ein. Boah, das schmeckt aber gut. Und dann noch dieses innerliche, boah, danke, oder, ne, oder eben doch manchmal, wenn man es dann noch sagt. Ich glaube, das ist eine Sache, die Gott sich freut. Also ich fühle mich auf jeden Fall durch Essen von Gott extrem umworben und genieße das Essen. Eine andere Sache, die mir Romina bei uns im WK erzählt, das wird sie euch gleich genauer erzählen, aber es gibt eben auch bestimmte Momente und bestimmte Lieder, wo Gott um uns wirbt. Und insbesondere, also bei mir gibt es Lieder, wenn ich die höre, da muss ich weinen. Das geht fast regelmäßig, ist es immer so gewesen, wenn wir auf dieser European Bible School waren und am Ende denn neue Lieder gesungen wurden, die ich bisher nicht kannte und mein Herz sowieso schon so weich war von den 2, 3 Tagen Predigten. Und dann auf einmal so Lieder kommen, du bist Brot und ich habe so sehr mal Gottes Anwesenheit gespürt, dass einfach nur dann die Tränen flossen. Ja. Aber Gott kann eben auch durch populäre Radiosongs arbeiten oder uns um uns werben. Ja. Also mich hat zum Beispiel dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Pentatonix, Mary Did You Know, ja, hat auf YouTube 240 Millionen Aufrufe, also ich bin nicht der Einzige, dem das gefällt, aber das bewegt mich. Ja. Oder Katja hat mir diese Woche von Gregory Porter Take Me to the Alley vorgespielt. Und es ist so, also da steckt so viel, das ist tatsächlich aus der Schrift, aus wirklich so viel Geistlichkeit drin, es berührt. Ja. Und deswegen, und manchmal gibt es auch so weltliche Lieder, die sich eigentlich um Liebe zwischen Mann und Frau drehen. Und wenn man die aber überträgt auf seine Beziehung mit Gott, schafft es auch eine unglaubliche Emotionalität. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott selbst sowas manchmal benutzen kann, um uns zu werben. Und manchmal lässt Gott eben auch alte Melodien und Texte wieder in uns hochkommen, die uns erinnern. Vielleicht gerade auch, wenn wir in einer schwierigen Phase sind, um eben anzuklopfen und zu sagen, hallo, hier bin ich habe dir was zu sagen. Und darüber wird Romina jetzt mitteilen.
Hallo, liebe Geschwister. Ich wollte euch mitteilen, wie Gott mich in der letzten Zeit überrascht hat. Ich hatte eine Phase, eine Zeit nach der Geburt von Felicia, von meiner Tochter, die nicht so einfach war. Ich habe mich fern von Gott gefühlt, weil ich auch Ablenkungen hatte, Sorgen, alles war neu und dazu kamen auch natürlich die schlaflosen Nächte. Und fast jeden Morgen komme ich hierher ins Wohnzimmer und versuche, eine schöne Zeit zu haben mit meiner Tochter. Wir singen, wir tanzen und ich singe für sie Lieder vor. Und vor ein paar Wochen kam in meinen Kopf ein Lied, ein sehr altes Lied aus Peru, was ich damals gehört habe, aber war nicht auch ein Lieblingslied, es war nur ein Lied und ich habe es vorgespielt. Eine Woche danach kam ein anderes Lied, was plötzlich in meinen Kopf kam und ich habe das vorgespielt und gesungen. Und diese zwei Lieder haben die Gemeinsamkeit, dass die Texte sind ähnlich. In beiden Texten geht es um Liebe, es geht darum, dass wir oder dass man Träume bekommt und ja, dass im Text ist der Satz, ich liebe dich, ich warte auf dich, ich habe Träume für dich. Und ich habe mich gefragt, warum überhaupt ich mich an diese Lieder erinnert habe und warum diese Lieder so auf einmal so anwesend sind in meinem Kopf. Und ich habe festgestellt, dass Gott durch diese Lieder mich gesucht hat, weil ich habe zwar in der Zeit nach der Geburt von Felicia nicht an Gott gedacht, wirklich, nicht immer gebetet und nicht immer die Bibel gelesen. Und mein Herz und ich habe gespürt, ich vermisse Gott, aber ich habe nichts wirklich gemacht, um ihn zu suchen. Deswegen war auch eine schwierige Zeit. Aber durch diese Lieder hat mich Gott gezeigt, dass er mich sucht. Und er hat mich tatsächlich überrascht und hat diese Texte haben mich von den Liedern haben mich besonders angesprochen und ich habe mich sehr geliebt gefühlt. Ich habe mich erinnert, dass ich einen Vater habe, der mich sucht ständig, dass er meine Hand nicht loslässt und dass er für mich da immer sein wird. Und ja, das war einfach meine Erfahrung mit Gott in diesen Wochen und ich bin besonders ermutigt davon. Das gibt mir natürlich mehr Kraft und erinnert mich, dass ich einen Papa habe, der mich sieht und sucht ständig. Genau.
Vielen Dank, Romina. An der Stelle hätte ich jetzt gerne darüber gesprochen, wie Gott um uns wirbt durch Leid und Krankheit. Was für mich persönlich die Königsdisziplin ist, also wo ich am meisten ihn erfahren habe und seine Nähe gespürt habe. Oder ich hätte auch gerne darüber gesprochen, wie Gott um uns wirbt in Heilung. Also Situationen, wo wirklich Wunder geschehen sind, Menschen gesund geworden sind und ja, auch das kann uns Gottes Nähe, da wirbt Gott um uns und klopft an und sagt, guck mal, hier bin ich doch. Aber leider, die Zeit läuft mir davon und ich muss noch auf die Königsdisziplin zu sprechen kommen, wie Gott um uns wirbt durch Träume. Und es gibt natürlich in der Bibel eine Menge Stellen, wo Gott durch Träume zu Leuten gesprochen hat, also Maria, Josef, ihr Mann, auch im Alten Testament, Josef, sein Traum und so viele Momente, wie Gott einfach anklopft und sagt, hallo, hier bin ich, durch einen Traum. Und ich will gar keinen theologisch großen Punkt draus machen, sondern ich gebe jetzt einfach mal an jemanden weiter, den Gott mit sowas gesegnet hat. Bei mir ist es persönlich noch nicht passiert, aber Otto aus unserem BK hat er letztens darüber geredet, deswegen möchte ich ihm gerne jetzt nochmal das Wort geben. Weil er war wirklich in einer schwierigen Situation, wo immer unklar war, wird er diese Weiterbildung vom Arbeit oder diese Umschulung vom Arbeitsamt genehmigt bekommen oder nicht. Und ja, und Gott hat ihm dann eine sehr spezifische Antwort gegeben.
Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch meinen Traum mitteilen und es geht um meine Umschulung. Also mein Umschulungsprozess dauert schon ab Januar und ich warte auf meinen Bildungsgutschein schon lange her und es bis Ende September ist nichts gekommen. Also und dazu wollte ich auch mein Traum erzählen. Und zwar, ich habe am also Ende des September so realistisches Traum, dass ich eine neue Arbeitsvermittlerin habe und dass sie hat mir gesagt, dass ich bekomme einen Bildungsgutschein. Und am diesem gleichen Tag, morgens, ruft mich neue Arbeitsvermittlerin an und sagt mir, dass ich darf eine Umschulung machen. Und was wollte ich damit sagen, dass mein Plan war eigentlich, dass mit Umschulung schon ab Januar oder Februar zu anfangen. Aber Gottes Plan war ganz anderes und es ist angefangen, also es ist jetzt erst kommt Vorbereitungskurs und welche ist schon angefangen und danach kommt Umschulung für 2 Jahre. Und Gott hat andere Plan in diesem Sinn, dass in dieser Zeit, ich habe mit David gebracht und haben wir viel Spaß gehabt und habe gesehen, wie er wächst. Und ich bin sehr dankbar an Gott, dass ich habe diese Möglichkeit überhaupt mit David und mit Livia zusammen zu sein und sehen, jeder Schritt, wie er wächst und entwickelt und ja, dafür, ich bin sehr dankbar und ja, also Gott hat, Gottes Plan ist immer besser, deswegen ich bete dafür, dass ich immer an Gott vertraue und nicht an selbst, weil Gott weiß genau, was wir brauchen, wie wir sollen umgehen und so weiter, ja. Das möchte ich mit euch teilen und ja, danke für alles und tschüss.
Vielen Dank auch dir, Otto, für diese inspirierende Geschichte. Vielleicht stehst du am Anfang von deinem Glaubensweg und es ist ganz neu für dich, dass Gott um dich wirbt. Und ich hoffe, dass dich das heute inspirieren konnte, darauf deine Aufmerksamkeit im Alltag zu richten. Und vielleicht schenkt dir Gott ja sogar auch einen Traum oder vielleicht schenkt er dir einen Song und klopft an dein Herz an. Aber vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du schon weit mit Gott gelaufen bist und ich möchte dich ermutigen, die Vaterworte nicht zu vergessen. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Ich glaube, es ist theologisch vertretbar, wenn ich die Predigt mit einer Eigenkomposition schließe und sage, selig sind die, die sich von Gott umwerben lassen, denn er wird sich von ihnen erkennen lassen. Zum Abendmahl, passend dazu, würde ich euch gerne nochmal auffordern, zu überlegen, warum, was mag Gott so sehr an dir? Warum hat er dich so geschaffen, wie du bist? Und warum hat Jesus, wäre Jesus auch für dich alleine bereit gewesen, auf diese Welt zu kommen und für dich zu sterben? Was mag er so an dir? Was ist so liebenswert an dir? Ich rede jetzt nicht von deinen Erfolgen, was du alles in deinem Leben erreicht hast oder auch nicht erreicht hast, sondern was in deinem Charakter, in deinem Wesen ist so liebenswert, dass Gott sich dafür begeistert und dass Jesus bereit war, dafür auch ans Kreuz zu gehen. So, also wenn du heute Brot und Wein zu dir nimmst, dann überleg dir mal, warum ist Gott so verliebt in dich, dass er so um dich wirbt.